Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 16. März. Heute mit folgenden Themen. VertreterInnen des feministischen Streiks und der Klimabewegung wollen das Kirchgemeindehaus Johannes im Berner Breiten-Rhein-Quartier übernehmen. Entstehen soll ein Haus der Bewegungen. Wie könnte so ein Haus aussehen?
Große Räume, kleine Räume, Gymnastikräume, Malräume. Und so wie ich es mir vorstelle, soll das dort drin einfach wuseln und verschiedene AktivistInnen sollen sich dort begegnen können.
Und Internet für alle. In Brasilien behelfen sich die Menschen mit Tricks.
Was machen die meisten Community-Netzwerke also? Zahlen einfach für einen recht langsamen Internet-Heimanschluss und teilen diesen dann zwischen 20 bis 30 Familien auf. Das ist für die NutzerInnen dann keine mega Erfahrung. Es reicht, um ein paar WhatsApp-Nachrichten zu schicken, aber mehr auch nicht.
Jetzt sucht ein Projekt das Gespräch mit Internetanbietern, um die Situation für benachteiligte Menschen zu verbessern. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, zusammengestellt von Wilma Rall. Das Familiengartenareal beim Europaplatz in Außerholligen wird teilweise umgenutzt. Die Stadt Bern will dort in den kommenden Jahren zahlreiche Bau- und Stadtentwicklungsprojekte umsetzen, was sich auch auf die Familiengärten auswirkt. Rund 30 der nördlichen Familiengärten müssen Umbauarbeiten weichen, unter anderem der S-Bahn-Haltestelle Europaplatz Nord. Nach Abschluss der Bauarbeiten entsteht auf diesem Areal ein grüner Spiel- und Erholungsraum fürs ganze Quartier. Ein weiterer Teil der Familiengärten wird aufgehoben wegen der Erweiterung der Volksschule Stöckacker. Die Mehrzahl der Familiengärten bleibt gemäß Stadt indes erhalten. Die Schweizer Grossbank Credit Suisse greift zum rettenden Arm der Schweizer Nationalbank. Die CS nimmt Kredite auf im Wert von bis zu 50 Milliarden Franken. Damit will das Unternehmen vorsorglich seine Liquidität stärken und so das Überleben sichern. Gestern brachen die Aktien der zweitgrößten Schweizer Bank auf ein Allzeittief von 1,55 Franken ein und zogen die Börsen weltweit mit ins Minus. Seit Anfang März hat die CS-Aktie über 30% an Wert verloren. Nun sollen die Nationalbankgelder die Vertrauenskrise stoppen. Nach zahlreichen Skandalen steckt die CS mitten in einem tiefgreifenden Konzernumbau. Der kostet Milliarden und führt zu einem Abbau von rund 9.000 Stellen. Künftig will die Bank auf das Geschäft mit MillionärInnen und MilliardärInnen setzen und nicht mehr vorrangig auf riskantes Investmentbanking. Die Europäische Union sendet positive Signale an die Schweiz. Bis im Sommer 2024 sollen die Verhandlungen über die künftige Zusammenarbeit beendet sein. Bis dann soll klar sein, wie die bilateralen Abkommen weiterentwickelt werden können. Das sagte Maros Sefcovic, Vizepräsident der EU-Kommission, gemäß SRF an einem Vortrag an der Universität Freiburg. Bei seinem Besuch in der Schweiz traf Sefcovic gestern auch Außenminister Ignazio Cassis. Heute sind Gespräche mit VertreterInnen der Kantone und den SozialpartnerInnen geplant. Es sei das erste positive Signal seitens der EU seit dem Abbruch der Verhandlungen über das Rahmenabkommen im Frühling vor 2 Jahren. Im Iran werden inhaftierte Kinder gefoltert. Amnesty International berichtet von Auspeitschungen, Elektroschocks und Vergewaltigungen von Minderjährigen durch Geheimdienst und Sicherheitskräfte. Folter und sexualisierte Gewalt an 7 Kindern hat die Menschenrechtsorganisation detailliert recherchiert. Mit der Folter sollen Geständnisse erzwungen und die Kinder bestraft werden. Zudem soll die brutale Behandlung Menschen davon abschrecken, sich an den Massendemonstrationen zu beteiligen. Seit Beginn der Proteste vor 6 Monaten wurden gemäß iranischen Behörden über 22.000 Menschen festgenommen. Wie viele Kinder darunter sind, ist nicht bekannt. Zum Wetter. Morgen Freitag bleibt es sonnig, die Temperaturen steigen auf 17 Grad. Auch am Samstag ist es sonnig bei 15 Grad. Gegen Abend ziehen vermehrt Wolken auf und in der Nacht beginnt es zu regnen. Der Sonntagmorgen zeigt sich trüb und nass. Am Nachmittag sollte sich dann wieder die Sonne zeigen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Johannes- und die Markuskirche in Berns Norden sollen fusionieren. Dabei soll das Kirchgemeindehaus Johannes und die dazugehörige Johanneskirche umgenutzt werden. Eine Gruppe von Menschen aus der Kirchgemeinde, der feministischen Bewegung und dem Klimastreik will nun das Kirchgemeindehaus und die Kirche im Breiten Rhein übernehmen. Entstehen soll ein Haus der Bewegungen, in dem verschiedene aktivistische Gruppen, NachbarInnen, KünstlerInnen und Vereine zusammenkommen, Sarah Heinzmann berichtet.
Die reformierte Johanneskirche liegt an der Breiten Rheinstraße im Berner Breitsch. Die Kirche und das dazugehörige Gemeindehaus sind nicht nur bei KirchgängerInnen, sondern auch in aktivistischen Kreisen schon länger bekannt.
Der Klimastreik hatte halt schon jetzt etwa über 100 Treffen immer im Kirchgemeindehaus Johannes, wenn es so größere Treffen waren, auch nationale und internationale Treffen waren da.
So Jan, aktiv beim Klimastreik Bern. Die reformierte Kirche des Kantons Bern muss rund die Hälfte ihrer Immobilien abgeben, darunter viele kleine Gemeindehäuser, aber eben auch das große Gemeindehaus Johannes und die dazugehörige Kirche. Der Grund? Eine schrumpfende Kirchgemeinde und knappe Finanzen.
Das war für uns so zu merken, boah, crazy, wir verlieren diesen Ort, wenn wir nicht versuchen, ihn irgendwie zu halten.
Diesen Ort zu halten ist nun das Anliegen verschiedener Bewegungen, denn in Bern gäbe es ein Bedürfnis nach Raum für aktivistische Gruppen, erklärt Jan.
Damit wir wirklich intersektionalen Aktivismus machen können, der halt wirklich die Ursachen des Systems irgendwie angeht, braucht es Orte, wo wir uns treffen können, wo wir uns begegnen können, wo wir nicht einfach nur diese kurzen Austauschtreffen haben, sondern wirklich Raum haben, um miteinander zu sein.
Raum hat es im Kirchgemeindehaus Johannes en masse, erklärt Miret, die beim feministischen Streikkollektiv in Bern aktiv ist.
Es hat etwa 30 Räume, mindestens. Große Räume, kleine Räume, Gymnastikräume, Malräume. Und so wie ich es mir vorstelle, soll das dort drin einfach wuseln und verschiedene AktivistInnen sollen sich dort begegnen können.
Zudem soll es im Haus der Bewegungen Räume geben, in denen man zusammenarbeiten kann, erklärt Miret.
Also dass es einerseits diese Räume geben soll, wo man niederschwellig zusammen eine Sitzung machen kann oder einen Workshop durchführen oder einfach sich treffen. Gleichzeitig, dass es ein Materiallager gibt, wo man gemeinsam das Material nutzen kann für eine Demo, wo dann so Megafone drin sind oder ein Demowagen. Aber dass es eben auch zum Beispiel ein Café gibt. Es gibt jetzt auch schon ein Bistro im Kirchgemeindehaus. Und so ein Ort, wo man sich einfach ungezwungen begegnen kann und halt eben in einen Austausch kommen kann darüber, was machen wir eigentlich, wieso machen wir das.
Diese Vision vom Haus der Bewegungen ist vom ehemaligen Pläger inspiriert. Der Pläger war eine Zwischennutzung im ehemaligen Institut für Theaterwissenschaften in der Langgasse. Dieser beherbergte verschiedene Kollektive, erklärt Miret.
Es gab dann ein feministisches Streikbüro im Hinblick auf den großen Streik 2019 und eben auch der Klimastreik hatte dort ein Büro und es gab auch noch andere Gruppierungen. Und das Wichtige war, dass es unten in der ehemaligen Bibliothek gab es halt ein Café, wo man einfach hin konnte, Kaffee trinken, sich selbst organisiert dort aufhalten ohne Konsumzwang.
Miteinander über Dinge quatschen, sich organisieren mit vielen Kollektiven, das alles unter einem Dach. Das soll im Gemeindehaus Johannes möglich werden, wenn es nach den AktivistInnen Miret und Jan geht. Doch der Weg bis dahin ist nicht ganz einfach. Zum einen ist das Kirchgemeindehaus Johannes noch gar nicht offiziell zum Verkauf ausgeschrieben.
Der Prozess ist relativ intransparent. Also wieso wir überhaupt davon wissen, ist eigentlich eben darin begründet, dass die Klimastreik Bewegung dort sehr oft präsent war und auch der Pfarrer von der Kirchgemeinde sehr engagiert jetzt auch in diesem Projekt ist und uns das eigentlich mitgeteilt hat. Sonst wüssten wir gar nicht, dass dieses Haus zur Verfügung stehen würde.
Meret und Jan werden sich nun mit einer Gruppe von Menschen aus der Kirchgemeinde, der feministischen Bewegung und dem Klimastreik für die Übernahme des Kirchgemeindehauses und der Kirche Johannes bewerben.
Jetzt gibt es eben diese inoffizielle Bewerbungsfrist quasi. Es gibt so eine Aktiengesellschaft, die der Kirche gehört, die den Auftrag hat, da die aus ökonomischen Gesichtspunkten beste Lösung zu finden. Und die werden das jetzt so bis im Sommer etwa Verhandlungen dann führen mit den verschiedenen InteressentInnen, auch mit uns. Und je nachdem, wer dann der Zuschlag erhält, hat dann die Möglichkeit, das Projekt wirklich fertig auszuentwickeln.
Zur fertigen Ausentwicklung des Projekts gehört auch die Finanzierung. Diese ist momentan noch nicht ganz geklärt, so Jan.
Aktuell versuchen wir halt so eigentlich vier Wege zu gehen. Eine Möglichkeit wäre, der Stadt den Auftrag zu geben, es zu kaufen, sodass wir es dann nutzen können. Dann suchen wir nach Stiftungen oder Genossenschaften, die quasi die finanziellen Mittel schon haben und die es uns dann auch zur Verfügung stellen würden. Und die letzte Möglichkeit ist halt wirklich, dass wir, und vielleicht eigentlich die bevorzugte, dass wir wirklich das Geld selbst organisieren können von verschiedenen Stiftungen oder reichen Menschen, aber es dann die eigene Trägerinnenschaft, also eigentlich die eigene Stiftung dann gibt und wir es in dem Sinn wirklich dann selbst verwalten können.
Ein selbstverwaltetes Haus von und für politische Bewegungen. Zu diesem Traum ist es noch ein weiter Weg, doch Jan und Meret zeigen sich optimistisch.
Informationen zum Haus der Bewegungen findet ihr auf unserer Webseite oder auf hausderbewegungen.ch.
Rabe Info.
Gleich geht es nach Brasilien und um die Demokratisierung des Internets. Zuvor hören wir, auch aus Brasilien, einen Song der feministischen MC Luana Hansen.
Nasceu mais um fruto do acaso e o mané que não quer nada, o sobrenome é descaso. Uma gravidez indesejada mesmo com a prevenção, não importa sua crença ou religião. Imagina de uma forma perigosa e clandestina, como é que vai fazer para mudar a sua sina? Um direito que em vários países já é estabelecido, no Brasil quase sempre passa despercebido. Hipocrisia pra desconhecida é punição, mas se for da família é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela, morre o povo que é carente, que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta, não é um dia comum. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher.
Sabia, vai dizer que é engano, engano.
Um milhão de abortos no Brasil por ano. Vai dizer que não sabia, vai dizer que é engano. A cada 7 mulheres, uma já fez aborto. Isso é estatística, não é papo de louco. Inseguro, feito de uma forma clandestina. Acorda Brasil, o nome disso é chacina. Acorda Brasil, o nome disso é chacina. Hipocrisia, pra desconhecida é punição, mas se for da família é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela, morre o povo que é carente, que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta, não é um dia comum. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher.
Lutar pela legalização.
lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto, sim, é lutar pela saúde da mulher. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto.
Rabe Info.
Technik ist politisch. Internetverbindungen werden meist von multinationalen Telekommunikationsunternehmen angeboten. Der Unterbau des Cyberspace ist also nicht sonderlich demokratisch. Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick nach Brasilien. Zwar gibt es weltweit inzwischen so einige erfolgreiche unkommerzielle Initiativen, aber gerade im globalen Süden haben es bisher wenige geschafft, Glasfaser-Internet zur Verfügung zu stellen. Warum lokale Unternehmen und Organisationen gerade in Brasilien Erfolg haben, das verrät uns der Beitrag von Nils Brock und Pamela Guadros vom Radio Onda.
En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más.
Unterm Wasser ist das Leben einfach besser. Naja, nicht ganz. Auf dem Meeresgrund liegen auch tausende Kilometer schnöde Kabel herum, das Nervensystem der globalisierten Welt. Das Faszinierende daran, die modernen Glasfaserstränge zeichnen ziemlich genau die einstigen kolonialen Routen von Handels- und Sklavenschiffen nach. Herausgefunden hat das Nicole Starosielski von der New York University. Und laut der Forscherin ist dieser maritime Kabelsalat trotz tausender Satelliten für die Kommunikation im 21. Jahrhundert noch immer unentbehrlich.
Over 99% of our transoceanic data traffic, whether emails, text messages or YouTube videos, is carried by undersea cables.
Über 99% des transozeanischen Datenverkehrs, ob E-Mails, Textnachrichten oder YouTube-Videos, laufen über Unterseekabel. Die meisten der früheren Telegrafenrouten verfestigten die Spuren der Kolonialreiche. Und da unsere heutigen Kabel über sie gelegt werden, folgt der Internetverkehr den Geografien des Imperialismus.
Die militärischen Ursprünge des Internets sind hinreichend bekannt. Die Armee und später staatliche Universitäten waren in den 1980er Jahren auch die einzigen Großkunden, die digital über Unterseekabel kommunizierten. Die anschließende Öffnung des Internets für zivile Nutzende hätte der Startschuss für den Aufbau eines globalen Gemeinguts sein können. So sieht es zumindest der Wissenschaftsjournalist Ben Tarnow. Stattdessen habe unter Federführung des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton ein kompletter Ausverkauf stattgefunden.
Using networking to project American military power abroad.
Wurde das Internet von den USA ursprünglich genutzt, um aller Welt ihre Stärke zu demonstrieren, setzt Anfang der 1990er Jahre eine Privatisierung ein. Zu diesem Zeitpunkt steht die zivile Nutzung des Internets noch unter der Leitung der National Science Foundation, deren Aufgabe es ist, die Grundlagenforschung in den Vereinigten Staaten zu unterstützen. Die National Science Foundation beschließt jedoch, das Internet früher als geplant in private Hände zu geben, weil die Nachfrage nach Online-Diensten groß ist und sie nicht über die nötigen Kapazitäten verfügt. Entscheidend ist, dass dieser Übergang ohne Bedingungen erfolgt und dass die US-Regierung keine öffentliche Kontrolle behält. Der private Sektor übernimmt vollständig und errichtet im Laufe der 90er und frühen 2000er Jahre eine Unternehmensdiktatur über die physische Infrastruktur des Internets.
Establishes a corporate dictatorship over the physical infrastructure of the internet.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.
Erneut sind es Unternehmen, die aus dem kolonialen Erbe des Telegrafen- und Telefonzeitalters hervorgingen, die heute vielerorts den Markt dominieren. In den USA bieten Comcast, Charter, Verizon und AT&T zusammen 7 von 10 Internetanschlüssen an. Doch es finden sich auch andere Szenarien. In Brasilien gibt es laut Auskunft der Regulierungsbehörde Anatel mehr als 10.000 regionale Internetanbieter. Die brasilianische Kommunikationsexpertin Bruna Sanoli vom globalen Netzwerk Locknet erklärt.
Os pequenos provedores não surgiram com a pandemia, eles são anteriores a ela.
Die kleinen Anbieter traten nicht erst während der Corona-Pandemie auf. Sie waren schon vorher da. Die kleinen Anbieter entstanden wegen des eklatanten Versagens der Big Player am Markt. 2017 erkannte dann auch die Regulierungsbehörde Anatel ihre Existenz an und holte sie aus der Illegalität. Das war ein wichtiger Schritt. Der Genehmigungsprozess ist einfach und wenn Sie weniger als 5000 Kunden haben, benötigen Sie gar keine Genehmigung. Damit wurden Anreize geschaffen, bestehende Marktdefizite zu überwinden.
Inzwischen sind die kleinen Anbieter in regionalen Interessenverbänden organisiert und marktführend im Geschäft mit schnellen Glasfaseranschlüssen für zu Hause. Doch mit einem globalen Gemeingut hat dieser Ansatz nicht viel gemein. Auch die kleinen Anbieter wollen Gewinn erwirtschaften. Isolierte Gemeinden mit wenig Kaufkraft sind für sie deshalb wenig interessant. Solchen Communities bleibt dann nur, selbst aktiv zu werden und mit der Unterstützung von Tech-Aktivistinnen und gesellschaftlichen Initiativen eigene, kollektive Zugänge zu schaffen. Mehr als 60 solcher sogenannten Hedges Comunitarias, also Community-Netzwerke, gibt es in Brasilien inzwischen. Sie operieren meist in einer rechtlichen Grauzone und unter prekären Bedingungen, sagt Sanoli.
Um so ein Community-Netzwerk aufzubauen, musst du den Internetzugang zu einem Preis anbieten, den sich die Leute auch leisten können. Denn sonst bleiben viele wieder offline. Was machen die meisten Community-Netzwerke also? Zahlen einfach für einen recht langsamen Internet-Heimanschluss und teilen diesen dann zwischen 20 bis 30 Familien auf. Das ist für die NutzerInnen dann keine mega Erfahrung. Es reicht, um ein paar WhatsApp-Nachrichten zu schicken, aber mehr auch nicht.
Aus diesem kollektiven Ansatz eine attraktive NutzerInnen-Erfahrung zu machen, das ist das Ziel der NGO Instituto Bem-Estar. Mit Unterstützung von Locknet und der Internet Society ist es der Organisation gelungen, erstmals auch Glasfaserzugänge kostengünstig abseits der Marktlogik anzubieten. Die Idee dahinter? Kleine Anbieter werden in die soziale Verantwortung genommen, um Community-Netzwerke aufzubauen. Marcelo Soldania vom Instituto Bem-Estar erklärt, wie dieser sogenannte Plan B genau funktioniert.
Qual foi o plano B? O provedor local ele já atuava em parte da comunidade, só que tinham pessoas que não tinham condição, né, de
Plan B tritt dann in Kraft, wenn ein kleiner kommerzieller Anbieter bereits eine Gemeinde versorgt, in der sich nicht alle einen Internetanschluss für ihr Zuhause leisten können. Einige der Anbieter sind für diese soziale Schieflage empfänglich und lassen zu, dass ein Glasfaseranschluss in weitere Internetzugänge aufgesplittet wird, wenn die Community bereit ist, den Zugang selbst zu verwalten. Das ist für alle ein spannender Deal. Der Anbieter hat einen zahlenden Kunden, aber keine zusätzlichen Kosten und die Community einen schnellen Internetzugang, um damit einen eigenes lokales Netzwerk aufzubauen.
Seja, né, para os usuários da comunidade, da rede comunitária, inclusive para poder rodar serviços locais.
Die Chancen für mehr kollektive Internetzugänge stehen in Brasilien derzeit ganz gut. Das Ende der extrem rechten Regierung im Dezember 2022 hat frischen Wind in die Regulierungsbehörde gebracht. Ein neues Gesetz könnte Community-Netzwerke noch dieses Jahr offiziell als Anbieter anerkennen, die von der Zahlung von Steuern befreien und spezielle Fördermittel bereitstellen. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten, aber es wäre ein interessanter Anfang für ein postkoloniales Internet.
Das war ein Beitrag von Radio Onda.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 16. März. Auf der Website der rabe.ch gibt's weiterführende Links. Die Podcasts des Rabe Info sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Thema: die Mietinitiative des Kantons Bern. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann, Katrin Hiss, Wilma Rall und Radio Onda. Im Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, habt ihr zugelassen. Habt's gut und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.